Alles neu, das Spotlight aus dem Maschinenraum. Herzlich willkommen im Maschinenraum. Mein Name ist Tobias Rappers, ich bin Geschäftsführer des Maschinenraums, dem Ökosystem für deutschsprachige Familienunternehmen. Und ich möchte euch heute einladen zu einer neuen Folge, Alles neu aus dem Maschinenraum, unserem Podcast von und für Familienunternehmen. Und zwar zu einer ganz besonderen Folge, eine Spotlight-Folge. Anders als unsere normalen Folgen interviewen wir hier nicht Unternehmer, Unternehmerinnen und sprechen darüber, was sie motiviert, was sie antreibt und wie sie ihr Familienunternehmen auf die Zukunft vorbereiten, sondern wir nehmen uns ein konkretes Thema vor, das wir immer wieder in unseren Gesprächen mit den Familienunternehmen hören und wo wir glauben, dass es sich lohnt, einmal etwas tiefer einzusteigen. Heute haben wir im Spotlight ein Thema, das mich persönlich auch schon seit Jahren begleitet, nämlich das Zusammenspiel zwischen Startups und Familienunternehmen. Ich freue mich sehr, dass wir Christian Miedel zu Gast haben. Christian ist General Partner von der Venture Capital Firma Headline, auch ein Partner VC des Maschinenraums. Und er kennt beide Welten extrem gut, nicht nur aus der Sicht des Wachstumsfinanzierers, sondern auch aus der Sicht der Präsidentschaft, die er für den Startup-Verband für mehrere Jahre innehatte, bevor er sie an Verena Pauster übergeben hat. Christian kennt aber nicht nur die Startup-Welt extrem gut, sondern auch die Welt der Familienunternehmen ist dort genauso gut vernetzt, wie wir es sind und weiß die industrielle Substanz Deutschlands zu schätzen. Christian ist eine Person, die kein Blatt vor den Mund nimmt, die sehr klare Gedanken hat, auch klare Forderungen in alle Richtungen. Und ich bin mir sicher, für alle von euch ist was dabei. Ideen zur Anregung, Motivation und auch Inspiration, Dinge vielleicht anders zu sehen und anders zu machen. Und deswegen freut euch auf dieses Gespräch, auf dieses Interview mit Christian Miedel, General Partner von Headline. Viel Spaß. Lieber Christian, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du hier bist im Maschinenraum.
Vielen Dank, Tobias, dass ich heute bei euch sein darf. Ich freue mich sehr auf die Folge.
Christian, ich bin mir ziemlich sicher, dass du großer Fan von unseren regulären Podcast-Folgen bist.
Absolut.
Und dann weißt du, dass unsere Gäste, die Unternehmer, Unternehmerinnen, die hier im Podcast vorkommen, immer in eine fiktive Situation an der Espresso-Bar gebracht werden unten und dort auf Menschen treffen, mit denen wir sie in ein fiktives Gespräch bringen. Das wollen wir mit dir auch einmal durchspielen. Und stell dir mal bitte einmal folgende Situation vor. Du kommst in den Maschinenraum, gehst die 12 Treppen runter bis an der Espresso-Bar. Und dort sitzt eine Unternehmerin, eine Gründerin und eine Investorin. Mit welchen von diesen drei Personen würdest du dich als erstes unterhalten?
Spannende Frage. Ich bin ja bekannt als Brückenbauer. Ich glaube, ich würde mich nicht für eine einzelne entscheiden wollen, sondern einfach sagen, na, wie geht's? Wollen wir uns ein bisschen unterhalten und dann versuchen, mit allen dreien gleichzeitig ein bisschen zu philosophieren. Ich glaube, das würde mich am meisten
interessieren. Das ist natürlich eine elegante Antwort jetzt von dir.
Ja, was meine ich so? Also wenn ich irgendwo auf Konferenzen bin oder so, dann springe ich auch gerne solche Trauben und gehe rein und sage so, hey, wie läuft's? Und was ist so los?
Und wie würdest du dich vorstellen und worüber würdet ihr sprechen?
Hallo, ich bin Christian. Ich arbeite seit 16 Jahren in der Startup-Szene und mich interessiert, wie ihr so euren Job tagtäglich gestaltet und was ihr so macht.
Was glaubst du, worauf wird das Gespräch hinauslaufen in der Dreierkonstellation Familienunternehmerin? Können übrigens auch Männer sein, die da sitzen an der Espresso-Bar. Gründerin und Investorin?
Also ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass momentan fast alle Gespräche, die ich führe, in der Startup-Welt mit den Familienunternehmern, in der Politik, mit der Großindustrie, alle ähnlich verlaufen. Also die Bereitschaft, sich gegenseitig zuzuhören, gemeinsame Lösungen zu diskutieren, auch einen ehrlichen Blick auf den Standort Deutschland und Europa zu werfen, Geopolitik zu besprechen. Also ich bemerke insbesondere jetzt in den letzten 12 Monaten, dass sich da wirklich ein Raum aufgetan hat. Mhm. Und insofern glaube ich, würde dieses Gespräch mit den drei Damen darauf hinauslaufen, dass wir über den Standort Deutschland sprechen, über den Standort Europa, unsere Rolle in der Welt und was können wir eigentlich tun? Also anzufangen mit einer super klaren Analyse, was ist hier gerade los, wie sehen wir die Welt, was beobachtet ihr, was können wir dabei voneinander lernen und dann eine Bestandsaufnahme darüber zu machen, wie wir die nächsten 10, 15, 20 Jahre gestalten müssen, was wir dafür heute machen müssen.
Wir wollen ja vor allen Dingen über Startups sprechen und auch die Rolle von Startups, die sie im Zusammenspiel mit Familienunternehmen und damit sicherlich auch für die Wirtschaft spielen können. Aber da du jetzt gerade hier sitzt und das Gespräch in dieser Viererrunde fiktiv so eingeleitet hast, wie siehst du denn gerade den Standort Deutschland und was ist so deine Perspektive auf die nächsten 15 bis 20 Jahre?
Tatsächlich ist die Antwort auf diese Frage die gleiche, als würden wir jetzt über Startups reden, weil ich persönlich davon überzeugt bin, dass viele unserer Probleme erstens hausgemacht sind und zweitens aber damit ja eigentlich auch einen Weg vorzeichnen, wie wir da wieder rauskommen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir durch innovative Projekte unter anderem aus dieser Situation wieder herausfinden werden. Und innovative Projekte sind eben in ganz vielen Fällen mit Gründerinnen und Gründern, mit Startups verbunden. Warum? Wir brauchen Wachstum. Europa wächst nicht mehr, Deutschland wächst nicht mehr. Wir brauchen Wachstum. Wir brauchen Wachstum deshalb, weil wir Wohlstand brauchen. Wir brauchen Wohlstand deshalb, weil wir Stärke brauchen. Und wir brauchen Stärke deshalb, damit wir in einem globalen Wettbewerb mit unseren Partnern in Amerika und unseren Partnern in China und unseren Partnern in der ganzen Welt auf Augenhöhe verhandeln können. Und dieser Kreis, der schließt sich dann. Deswegen bin ich davon überzeugt, und das kann man analysieren, dass Startups, dass innovative Projekte notwendig sind, auch für Familienunternehmen, um aus diesem Nichtwachstum wieder einen Weg herauszufinden.
Was glaubst du, wo haben wir uns irgendwo verloren oder sind falsch abgebogen, dass wir uns das so mantramäßig vorsagen müssen, damit das auch wirklich passiert? Weil so die aktuelle Stimmung und auch so der Aufbruch und so diese Zukunftslust, das spürt man ja aktuell nicht.
Darf man in eurem Podcast fluchen?
Gerne.
Okay. Naja, die Situation ist scheiße. Ja, das gehört zur Wahrheit dazu. Und das möchte ich auch so klar sagen. Und da haben wir sicherlich eine Mitschuld dran als Industrie. Das kann man nicht immer nur auf die Politik schieben und sagen, eure Rahmenbedingungen sind schlecht. Die sind schlecht. Die müssen sich verbessern. Aber auch wir müssen natürlich aufwachen und auch wir müssen uns eingestehen, dass das Geschäftsmodell, das uns in Deutschland stark gemacht hat, in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr so funktionieren kann und wird. Warum? Wenn ich mir, das ist immer so ein sehr schönes plakatives Beispiel, wenn ich mir anschaue, die 30 größten Companies aus Amerika, die 30 größten Companies aus Europa, die 30 größten Companies aus China, public und private. Median Gründungsjahr dieser 30 größten pro Geografie. Amerika 1995, China 2000, Europa 1920. Amerika und China haben drei Dinge gemeinsam. Erstens, erste Gründergeneration. Mhm. Zweitens, alle haben einen Technologiebezug. Drittens, alle sind Venture Capital finanziert. Die Art, wie wir in Europa unsere Firmen gebaut und entwickelt haben, ist anders. Mhm. Wir haben keine externen oder selten haben wir externe Investoren. Viele der Firmen sind nicht mehr erste Gründergeneration. Da ist der Unternehmer nicht mehr an Bord. Und ich glaube, dass diese Strukturen unter anderem auch dazu geführt haben, dass wir risikoaverser geworden sind. Das hat damit zu tun, dass wir als Hochtechnologiestandort und als präzise, deutsche, zuverlässige Ingenieure Risiken vielleicht ein bisschen gemieden haben, wie der Teufel das Weihwasser. In einer Welt, die sich aber so ständig weiterentwickelt, wie das momentan der Fall ist, die dynamisch ist, die volatil ist, die disruptiert wird, die Weltordnung verändert sich vor unseren Augen, da ist es vielleicht aber auch notwendig, dass wir Risiken eingehen. Und insofern ist die Art und Weise beinahe kulturell begründet. Und ich möchte nochmal darauf zurückkommen und sagen, es ist nicht nur ausschließlich die Schuld der Politik. Ich glaube, wir müssen uns da einfach auch selber kritisch im Spiegel ansehen und sagen, so ja, also die Art und Weise, wie wir das die letzten 25 Jahre gemacht haben, die war nicht so gut und die funktioniert so auch nicht mehr. Wir werden jetzt aber auch systemisch keine andere Wahl haben, als uns neu zu erfinden. Und das wird uns auch gelingen. Ich glaube, irgendwann stehen wir mit dem Rücken so nah an der Wand, dass da nichts mehr zwischenpasst. Und dann werden wir uns auch wehren. Und dann werden wir uns mit dem wehren, was wir können. Und das ist unsere Ingenieurskunst. Das ist diese Präzision. Das ist diese Zuverlässigkeit. Und das ist harte Fleißarbeit. Mhm. Das können wir. Das wird auch wiederkommen. Und den Zeitraum bis dahin, den müssen wir jetzt einfach irgendwie überstehen.
Wenn man jetzt auf Deutschland schaut, übrigens beeindruckende Zahlen, das Durchschnittsalter in den einzelnen Ländern.
Haben noch mehr gute Zahlen dabei.
Wahnsinn. Wenn man jetzt auf Deutschland schaut, dann sind die Zahlen da wahrscheinlich noch mal ein bisschen gravierender. Also 90% der Unternehmen in Deutschland sind zum Beispiel ja Familienunternehmen.
Was ja im Übrigen fantastisch ist. Ich will das gar nicht diskreditieren. Ne?
Ja, nee, hatte ich jetzt auch nicht so verstanden. Aber es ist ja schon so, dass ein Großteil der Industrie der deutschen Wirtschaft eben auch durch Familienunternehmen getragen wird. Im internationalen Vergleich in der Start-up-Branche würdest du uns da einordnen in Deutschland?
Also es wird besser.
Ja.
Auch gerade das Jahr 2025 war ein gutes Jahr für die Startup-Szene.
Wie misst man das an?
Ja, wir haben ja in Deutschland durch den Startup-Verband so einen jährlich erscheinenden Report, wo das versucht wird, so ein bisschen wissenschaftlich aufzubereiten. Und da waren wir bei jetzt 3.500 neu gegründeten Firmen, in den von uns auch dann abgesteckten relevanten Sektoren. Also da ist schon auch Bewegung drin. Und ich glaube, ehrlich gesagt, wir werden diesen Trend anhaltend so bezeugen können und wahrscheinlich sogar auch müssen. Mhm. Es sind ja viele Arbeitsplätze in der Industrie verloren gegangen. Die Wirtschaft, die transformiert sich gerade. Das hat dann immer Sekundäreffekte automatisch auch auf ein Innovationsökosystem, weil die Menschen, ich formuliere das jetzt bewusst mal etwas spitzer, aber dazu gezwungen werden, neue Lösungen zu erarbeiten. Und das hat dann automatisch in diesem Zahnrad und in diesem Uhrwerk der Innovationsökosysteme eine bedeutsame Rolle.
Das heißt, wir haben auf der einen Seite diese Familienunternehmen, 90%, die meistens in der vielleicht schon dritten oder vierten Generation sind, häufig keine großen Technologieunternehmen sind, sondern ganz in Anführungszeichen bodenständige Sachen machen, produzierende Unternehmen sind, Maschinenbauer sind. Und auf der anderen Seite haben wir die Startup-Branche, die man hier lange Zeit zum Beispiel hier aus Berlin gesehen hat, indem sie Apps produzieren, sehr B2C-lastige Lösungen entwickelt haben, wo ich auch mittlerweile einen Trend wahrnehme, dass immer mehr Hardware-Startups entstehen und auch sehr erfolgreich sind. Ist das vielleicht die große Chance, beide Welten auch zusammenzudenken?
Das, was du gerade gesagt hast, ist für mich der Hauptgrund dafür, dass ich morgens aufstehen kann mit einer großen Hoffnung, dass die nächsten 20 Jahre eine für uns große Chance bieten und eine Transformationsphase sind, die zwar hart wird, das muss man auch sagen, die hart wird, aber die für uns auch eine Menge Chancen bietet. Dieser Mittelstand und die Großindustrie, die da drüber liegt, die du gerade beschrieben hast, oder produzierendes Gewerbe, was du gerade gesagt hast, in einer Welt, in der wir jetzt an dem Punkt sind, wo Hardware und Software miteinander verschmelzen, wo also die digitale und die physische Welt miteinander verschmelzen, da sehe ich die Chance, die großen Themen unserer Zukunft anzugehen. Also ich meine, ein ganz plakatives Beispiel, das jeder Zuhörer und jede Zuhörerin vermutlich sofort verstehen wird. Ab 2030, 2032 beginnt der Verrentungsgletscher der Babyboomer. Also wir werden bis zu 7 Millionen Menschen aus dem Arbeitsmarkt verlieren. Diese Arbeitsmarktverluste aufzufangen, wird uns nicht ausschließlich nur durch Zuwanderung gelingen können. Wir werden also über produktivitätssteigernde Automatisierung in der Lage sein müssen, unsere Industrie am Leben zu halten. Und ich glaube, dass diese Produktivitätssteigerung, die Effizienzen, die echten Use Cases, der echte Nutzen aus diesen Technologien nur durch die Verschmelzung von Software und Hardware kommen kann. Du brauchst intelligente Systeme, du brauchst intelligente autonome Systeme. Und das ist dann automatisch nicht mehr nur die Handy-App oder nicht mehr nur diese Maschine, die dumm ist und irgendwo verstaubt und in einem Sägewerk irgendwie nur das Sägen tut, sondern ich glaube, die Verschmelzung dieser beiden Welten, die offeriert ein gigantisches Potenzial und da haben wir ja die Substanz, das ist ja alles da. So, jetzt muss man sich eingestehen, dass sich sicherlich der ein oder andere verändern muss, aber ehrlich gesagt, du, Nokia, hat mit Traktoren und Gummistiefeln angefangen und dann haben die irgendwann Handys produziert, also das traue ich dem Mittelstand und auch der Großindustrie dann schon noch zu.
Für dich aus der Investorenperspektive, du machst das jetzt seit fast 20 Jahren, richtig, ne? 16 Jahre. Ab wann hast du diesen Shift gemerkt oder diese Chance erkannt, dass sich da was dreht?
Also das ist jetzt schon fast so eine Romantisierung meiner eigenen Laufbahn für mich selber, aber so ist es nun mal. Ich glaube, den Zustand, den wir jetzt haben, den habe ich mir eigentlich immer gewünscht. Ich hätte mir gewünscht, dass das ohne diese Krisen kommt, aber tatsächlich ich bin ja selber mit dem Wissen um die Industrie in Deutschland aufgewachsen. Und ich habe diese großen Maschinen gesehen und gesehen, wie aus diesen großen Maschinen kleinere Maschinen hinten rauskommen. So. Und das Hineinwirken und das Erarbeiten von Lösungen in der echten Welt, das hat mich immer fasziniert. Das war für mich so ein Derivat für menschlichen Fortschritt zu sehen, wozu wir in der Lage sind, wenn wir kluge Menschen in einen Raum sperren und ihnen sagen, sie sollen uns was erfinden. Mhm. Und dann hat aber, als ich angefangen habe, meine eigene Laufbahn aufzubauen, der Markt das nicht hergegeben in der Art und Weise. Da war eben das Venture Capital Ökosystem noch viel, viel jünger. Da war auch das Innovationsökosystem viel, viel jünger bei den Gründerinnen und Gründern. Das bedeutete, diese dann ja doch auch teuren und Working Capital, CapEx-heavy Produkte waren einfach nicht erreichbar, sondern die Low-Hanging Fruits waren erreichbar.
Wie zum Beispiel die App?
Handy-Apps. E-Commerce, die Dinge, die Medien, ja, also die Sachen, die rein digital überhaupt abbildbar sind und vielleicht die Logistik um ein physisches Produkt, jetzt nehmen wir mal einen Schuhkarton, von A nach B verschicken können. So, das war möglich. Und ehrlich gesagt sehe ich darin vielleicht auch den kleinen Widerspruch begründet, warum Mittelstand und Großindustrie in der Vergangenheit immer mal wieder auch Schwierigkeiten hatten, mit der Startup-Szene sofort in so eine Form von Liebesheirat zu übergehen. Weil was soll jetzt denn bitte das produzierende Unternehmen aus der Spätzle-Connection irgendwie mit einem total durchgeknallten Berliner Hype-Startup machen, das eine Dating-App baut? Also der Overlap, wo ist der? Der ist nicht da. Das verändert sich jetzt. Das verändert sich jetzt und komme ich zurück zu dem, was ich da eben eingangs sagte. Irgendwie habe ich davon immer geträumt, weil für mich das Unternehmertum irgendwo auch immer eine physische Komponente hatte, weil das ist ja nun mal einmal das, was uns auch in Deutschland stark gemacht hat. Und jetzt verschmelzen diese Welten miteinander. Leider Gottes unter diesem Stern der Krise. Aber so ist es jetzt nun einmal und da müssen wir uns jetzt in die Hände spucken und uns da wieder rausarbeiten.
Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, siehst du große Chancen und einen großen Aufbruch im Bereich KI, Robotik, Automatisierungen und damit
Energie
und damit eine Verschmelzung von dem Software-Know-how, der Lust auf Neues, mit dem man die Startup-Welt verbindet und den Domain-Know-how und den Daten und auch den Märkten, die traditionelle Unternehmen haben.
Das stimmt. Und nur mal so als Gedankenanstoß, das Wort Startup, das ist ja irgendwie eine Art von Label, die das Wort ist in den letzten was 30 Jahren entstanden, schwappte irgendwie aus dem Valley rüber, als Anglizismus heute irgendwie angekommen, hat aber für mich fast eine trennende Wirkung, ne, in Form von, da ist irgendwie so ein Startup aus Berlin, komme zurück zu
oder aus München.
Oder aus München oder aus Hamburg oder aus Köln, also das geht ja Gott sei Dank jetzt mittlerweile von überall so, aber dieses Startup, was auch immer dieser Begriff eigentlich bedeuten soll, hatte immer durch diesen Anglizismus fast ein trennendes Element von dem, was der deutsche Mittelständler aus der Spätzle-Connection macht. Aber ist doch Quatsch. Also wenn man heute mal zurückgeht und sich die Wohlstandsgeschichte und den Wirtschaftsaufschwung Deutschlands anschaut, dann sind das alles Gründer- und Unternehmerstories. So, und ein Startup-Gründer, der Mittelstandsgründer, der Unternehmensgründer, das ist doch das Gleiche. Und insofern glaube ich, sind wir jetzt an so einer total spannenden Phase angelangt, wo vielleicht auch dieses trennende Element, ich sag's jetzt nochmal bewusst so, aus der Berliner Bubble, vielleicht sich ein bisschen runterdiffundiert auf das, was es eigentlich ist, nämlich elementar Unternehmertum und das Entwickeln von neuwertigen Lösungen und neuwertigen Ideen mit harter Arbeit. Mhm. So, da trennt dann den 120 Jahre alten Mittelständler nichts mehr von dem Unternehmer, der hier in Berlin eine Robotics-Firma aufbaut.
Ja. Um diese Aufbruchschance zu nutzen, die ich auch komplett so sehe, benötigt es ja aber auch eine besondere Art der Zusammenarbeit, weil den Unfair Advantage, den wir hätten in Deutschland, ist, dass wir zum einen das produzierende Unternehmen haben mit all dem historischen Wissen und die Startup-Welt, die vielleicht in der Vergangenheit sich auf ganz andere Märkte zum einen ausgerichtet hat, aber immer auf der grünen Wiese auch begonnen hat. Und jetzt müssen wir das ja nicht nur die Märkte vereinen, sondern auch, es ist nicht alles grüne Wiese, sondern man muss gucken, wie kann man das Bestehende mit neuen, wie kann man Tradition und Zukunft miteinander gut verbinden. Wo siehst du da die größte Herausforderung?
Also wenn es leicht wäre, würde es ja jeder machen, ne? Also Unternehmertum ist hart, das ist immer so und das wird auch immer so sein und das soll auch wahrscheinlich so sein. Und wir werden viele Versuche unternehmen müssen. Es braucht jetzt einen kulturellen Shift bei uns allen, dass wir sagen, jetzt auf die siebte Nachkommastelle das eine perfekte Projekt umzusetzen, was vielleicht ja Teil unserer deutschen DNA ist, das wird nicht mehr tragen. Wir müssen jetzt mehrere Sachen ausprobieren und wir müssen auch bereit sein, dann mal den einen oder anderen Ball, den wir in die Luft werfen, nicht mehr auffangen zu können. Und dann müssen wir das halt auf die Müllhalde bringen. So, das gehört dazu. Und das funktioniert ja an anderen Standorten auch. Und wir haben alles dafür. Deswegen bin ich aber auch grundsätzlich da positiv. Ne? Ich ärgere mich darüber, dass wir jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen brauchen werden, bis dieser Erkenntnisprozess flächendeckend und gesellschaftlich angenommen wird. Und ich ärgere mich, dass das wahrscheinlich für den Einzelnen in einzelnen Situationen auch persönliche Schicksale bedeuten wird. Das nervt mich. Die Phase danach könnte aber eine gute Phase werden, wo wir dann eben sagen, so, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Mhm. Und jetzt tun wir das, was wir am besten können. Und da sehe ich dann die große Chance, die wir hier in Deutschland haben. Nämlich, dass wir das, was wir aufgebaut haben in den letzten 100 Jahren, in die Zukunft überführen und die Fähigkeiten nutzen. Und das ist ja im Übrigen nicht nur in Anführungsstrichen, der Mittelstand und die Großindustrie. Das ist auch unsere Universitätslandschaft, ja, in Europa. Das sind unsere fantastische Grundlagenforschung. Ja, also das ist ja schon beinahe Barbarie und schrecklich mit anzusehen, dass diese Dinge zum Teil momentan nicht Hand in Hand in Hand gehen. Ne? So, und das wird aber kommen. So, das muss kommen. Es ist also völlig alternativlos. Und deswegen bin ich auch, obwohl ich mir kurzfristig Sorgen mache, mittelfristig total optimistisch. Mhm.
Wir hatten in der Folge 35 von unserem Podcast, das war November 2023, Alexander Gerfer zu Gast, der ist der CTO von Würth Elektronik. Und er hat damals Folgendes gesagt.
Es gibt Hardware-Startups und die natürlich hier was beieinander schrauben und dann hoffen, es funktioniert. Was funktionieren kann oder auch nicht. Und da sagen wir auch hier, keine Scheu, sprecht uns frühzeitig an. Wir kommen gerne zu euch und schauen mit über die Applikation, die ihr dort habt. Und schauen aber auch zu Beginn dann darauf, ob das auch skalierbar wird hinten dran. Das ist nichts schlimmer, als wenn ich meinen Pitch gewinne und dann heißt es nachher, nee, jetzt geht's halt doch nicht. Und da ist diese Kooperation, das Zusammenarbeiten ein Beispiel, wie wir Startups helfen, ihre Technologie schneller an den Mann oder an den Markt zu bringen.
Was können Familienunternehmen aus deiner Sicht Startups bieten, was ein klassischer Investor nicht kann?
Das hat der Mann ja gerade sehr bildlich beschrieben. Also das Verständnis davon, ein physisches Produkt in große Märkte skalierbar zu überführen, das ist etwas, das viele junge Gründerinnen und Gründer, aber auch viele alte Gründerinnen und Gründer jetzt lernen müssen. Weil wir eben an dieser Schwelle sind, wo sich jetzt Hardware und Software verbinden, müssen wir das lernen. Eine Handy-App hat ein anderes Risiko und auch Skalierungsprofil, als das eine Robotics-Company haben wird. So, das heißt ja aber nicht, dass wir nicht auf beiden Feldern ähnlich gute, wenn nicht sogar viel größere Returns erwarten können. So, also insofern, der Mann hat recht. Und ich glaube, die Familienunternehmer und Unternehmerinnen sind einfach gut beraten, mit dieser Offenheit, die wir da gerade gehört haben, auf die Gründerszene zuzugehen. Das heißt ja nicht, dass man alles macht, ja, aber sich die Hände zu reichen, Allianzen zu schmieden, voneinander zu lernen und sich einzugestehen, dass man nicht alles super gut kann und dass man einen Partner braucht, das ist, glaube ich, der erste Schritt. Ja, und das haben wir da gerade gehört. Also finde ich gut, würde ich mich zu 100% anschließen.
Du warst ja lange Zeit auch Präsident oder Vorsitzender des Deutschen Startup-Verbandes. Welche War-Stories hast du dort so eingesammelt in diesem Zusammenspiel zwischen klassischer Industrie, Familienunternehmen und Startups?
Also War-Stories würde ich jetzt...
Positive Stories.
Also War-Stories habe ich mit der Politik, ja, aber ich habe ja immer gesagt und ich bin da weiterhin auch fest von überzeugt und ich habe es eben bereits angerissen, dass es zwischen der Gründerszene und den Familienunternehmen viel mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede gibt. Alleine deshalb, weil es sich um eine tiefe Gründer-DNA handelt. Das Unternehmen XYZ, das vor 120 Jahren gegründet worden ist, das ist von einem Gründer oder einer Gründerin gebaut worden. Ne? Das war auch eine einzelne Person oder vielleicht waren es zwei oder drei. Aber das ist doch das Gleiche wie heute. Ne? Und insofern gibt es da keine furchtbaren War-Stories zu erzählen, sondern immer eher so habe ich drauf geschaut, so ganz liebevoll, so ein Verliebensprozess, ein bisschen Dating zwischen Familienunternehmen und Startup-Szene. Das hat dann mal besser geklappt und mal weniger gut. Einige sind dann miteinander in der Kiste gelandet, andere nicht. Also, aber das gehört dazu. Und ich habe das ehrlich gesagt immer mit einem großen Interesse und sehr liebevoll verfolgt und glaube, das wird sich fortsetzen. Also ich sehe nicht, dass der Trend sich umkehrt. Im Gegenteil, ich habe den Eindruck, dass der Trend sich beschleunigt. Gerade jetzt.
Aber es ist trotzdem schwer, so richtig gute Best Practices zu finden, die einem jetzt sofort einfallen, wo man denkt, okay, aus einer industriellen DNA ist ein neues Startup und ein neues Venture entstanden, was irgendwie jetzt total innovativ ist und Technologieführer ist in einem bestimmten Bereich, oder?
Also nee, da würde ich dir vehement widersprechen. Also ich glaube, dass es da wirklich viele gute Beispiele gibt. Also jetzt
zum Beispiel?
Etwas tagesaktueller, die Partnerschaften zwischen Firmen wie Deutz und einzelnen Startups, die finde ich fantastisch. Da sieht man ganz genau, wie sich historisch gewachsene Unternehmen mit neuen Unternehmen zusammentun und innovative Lösungen erarbeiten. Jetzt auf einer sehr großen Scale. Ich war kürzlich in Ditzingen bei Trumpf und habe mir dort diese extrem ultravioletten Laser angeschaut. Da gibt es ein Produkt, das heißt EUV MK5. Das ist ein Laser, der ist so groß wie ein Haus. Und dahinter verbirgt sich ein Joint Venture zwischen Trumpf, Zeiss und ASML. Jetzt ist ASML kein Startup mehr im klassischen Sinne, aber es ist ein junges Unternehmen aus der Chip-Welt. So, und dieses Joint Venture, dieser Dreiklang aus Trumpf, Zeiss und ASML, ist für mich ein ganz wunderbares Beispiel dafür, wie es gehen kann. Und da gibt es viele, viele weitere. Ja. Miele hat Otto Wilde gekauft, ja, für den Outdoor-Küchenbereich. Diese Partnerschaften gibt es noch und nöcher. Und ich glaube, wir werden das in Zukunft noch viel, viel häufiger sehen. Und das ist in meinen Augen auch die große Chance, dass wir die Fähigkeiten des Mittelstandes, die Fähigkeiten der Großindustrie mit den Fähigkeiten dieser schnellen Gründerszene und diesen innovativen, risikohungrigen Unternehmen verbinden.
Wir hatten Fabian Westerheide im Podcast. Der hat dazu auch was Spannendes gesagt, haben wir auch wieder einen kleinen Einspieler vorbereitet.
Rewe hat die Digitalisierung damals mit dem Internet verschlafen. Das war ein Wake-up-Call und die haben danach Rewe Digital gegründet. Rewe Digital ist genau das, ist eine Inhouse-Beratung, die ganz klar am Markt operiert. Das heißt, die holen sich eigentlich primär viele Startups und Dienstleister rein, filtern die, matchen die mit den Use Cases und Problemen und verbinden sie dann ins operative Geschäft. Warum? Weil sie feststellen, die operativen Manager haben keinen Kopf dafür und keine Zeit dafür und kennen sich nicht damit aus. Ja. Also brauchst du jemanden, Vodafone macht das genauso, Innovationsmanager, die diese Schnittstelle sprechen, die Startups sprechen und Konzern. Mhm. Und das ist, funktioniert sehr gut.
Das, was der Fabian da erzählt hat, das ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, vor 4, 6 Wochen oder so war das. Es hätte aber auch vor 10 Jahren sein können, als die ganzen Innovationseinheiten der Konzerne gegründet wurden, die es mittlerweile kaum noch gibt. Hast du ein Gefühl, wie Familienunternehmen sich organisieren sollten, um näher an die Startup-Szene auch heranzukommen, um selbst Brückenbauer zu werden?
Du, also erstens, ich stimme Fabian dazu. Ich kenne die Kollegen von Rewe und der Rewe Digital auch sehr, sehr gut und glaube, die haben das toll gemacht. Ja. Also ich glaube, die haben dann über viele unterschiedliche Versuche, ein paar von denen haben bestimmt nicht so gut geklappt wie andere. Andere wiederum haben sehr, sehr gut geklappt. Die haben sich da so an das an die neue Welt herangerobbt und machen da in meinen Augen einen fantastischen Job. Mhm. So. Und die Antwort auf deine Frage bezüglich der Familienunternehmen ist ganz klar, das muss natürlich schon auch von der Inhaberfamilie oder aber zumindest auch von C-Level mitgetrieben werden. Und mitgetrieben werden meine ich, dass man das nicht mal so als kleines Pet-Project betrachtet, sondern mit echtem Interesse, das kann man auch nicht faken, mit echtem Interesse auf diese Gründerszene zugeht und sagt, also irgendwie muss ich ehrlich zu mir selber sein, dass auch wir als das etablierte, gestandene Familienunternehmen vielleicht auch noch etwas lernen können. So, und diese echte Einsicht und dieses echte Interesse, wenn das dann auf beiden Seiten da ist, das ist dann das Potenzial, miteinander tolle Dinge zu machen.
Wenn wir mit den über knapp 90 Familienunternehmen im Maschinenraum zusammenarbeiten, habe ich manchmal das Gefühl, dass in den Unternehmen so viele Whitespots identifiziert werden, jetzt gerade durch das KI-Zeitalter, was man eigentlich alles machen könnte, wo es noch keine Lösung für gibt, dass eigentlich relativ viele Geschäftsideen auch in den Unternehmen selbst liegen. Teilst du diese Einschätzung?
Ja, und das ist eine wunderbare Brücke in eine philosophische Diskussion.
Ja.
Die Möglichkeiten, die wir heute durch Technologie bekommen, die verbinden ja eines, nämlich dass das Gestalten demokratisiert wird auf eine gewisse Art und Weise. Was trennt denn den Einzelnen dann noch davon, etwas umzusetzen oder auch nicht? Und in meinen Augen ist das eine ganz klare Antwort, nämlich das Machen. Also ewig labern und darüber philosophieren und sich in der Theorie verlieren, super dicke PowerPoint-Präsentationen zu produzieren, die dann eh alle im Mülleimer landen. Also das ist nicht der Weg. Der Weg ist es dann zu sagen, okay, ich habe diesen White Spot hier identifiziert und jetzt mache ich das. Mhm. Jetzt packe ich an und jetzt setze ich das um. Und dann klappt das oder klappt das auch nicht. So, und dann next. So. Also es ist eine Phase, die da durch KI in meinen Augen beginnt, wo nur noch das Machen zählt. Also drüber reden und drüber philosophieren wird uns Zeit kosten, wird uns Wettbewerb kosten. Und in meinen Augen wird es eine Kernqualifikation in den nächsten 10 Jahren sein, einfach anzufangen und zu machen. Einfach exekutieren, nicht so viel reden, einfach mal machen.
Gibt es auch für euch als Venture Capital Industrie oder für euch bei Headline oder für dich persönlich einen Perspektivenwechsel jetzt durch diese Veränderung, dass ihr sagt, okay, als Beispiel, es ist halt großes Marktpotenzial in der Zusammenarbeit von der klassischen Industrie und neuen Technologien, anstatt jetzt externen Ideen zu scouten, scouten wir die innerhalb der Industrieunternehmen und schauen dann aus diesem Nukleus des Industrieunternehmens Startups möglich zu machen. Als Beispiel jetzt.
Ja, ich liebe meinen Job heute noch mehr, als ich ihn geliebt habe, als ich angefangen habe. Ich wollte immer Venture Capital Investor sein, aber heute macht es mir noch mehr Spaß. Das einzige andere Mal, dass ich das irgendwie in meinem Leben erlebt habe, war bei meiner Frau, wo das immer besser wird. Die Situation jetzt ist so, dass durch diese Transformationsphase, die da anbricht und auch der ganzen Frustration und der Wut, die ich auch in mir habe um die Herausforderungen unserer Zeit, das kanalisiert sich darauf, dass ich sage, diese Phase, die jetzt anbricht und die Möglichkeiten, die ich auch als Venture Capital Investor habe, in diese Projekte zu investieren und das zu begleiten und daran zu partizipieren, das mitzugestalten, das finde ich unglaublich spannend. Also ich habe momentan wirklich mein Fokus da auch komplett drauf geschiftet, zu sagen, die Herausforderungen, die wir als Europäer und als Deutsche in den nächsten 15 Jahren haben, die sind sehr, sehr einfach zu verstehen. Und in meinen Augen sind auch die Lösungen naheliegend. Und jetzt muss ich halt dann so put your money where your mouth is, dann entsprechend auch in diese Technologien investieren und einen Beitrag dazu leisten, dass wir diese systemischen Krisen, die da vor uns sind, dann entsprechend mit Leben füllen und sie überwinden. Und kurze, knappe Antwort auf deine Frage. Unsere Perspektive verändert sich. Sie hat sich längst verändert. Sie ist in Bewegung und das macht mir wahnsinnig viel Spaß momentan.
Aber ist das ein realistisches Szenario, dass Ideen zukünftig aus den etablierten Industrien heraus quasi gefleckt werden und man sagt, okay, guck mal, ich habe hier wirklich ein arges Problem. Ich kann es nicht selbst lösen, weil die Leute, die ich habe, die sind alle so beschäftigt, dass sie keine Zeit haben, sich da voll drauf zu committen. Manchmal fehlt ihnen vielleicht auch die Fähigkeiten, das zu machen. Aber dass man dort eine Brücke schafft von den wirklichsten Problemen, die die Industrie hat, mit externen Gründern zum Beispiel Lösungen zu finden.
Ja, also das wird natürlich wie so ein bunter Blumenstrauß kommen. Da wird es genau dieses Phänomen geben, das du gerade beschrieben hast. Es wird aber auch das Phänomen geben, dass das ohne diese Partnership-Modelle stattfindet. Es wird isolierte Innovationen geben. Es wird Co-Partnership-Situationen geben. Es wird, also da wird es alles geben. Ne? Also alles, was letztendlich das Playbook der Venture Capital, Startup und Familienunternehmer-Szene hergibt, wird passieren. Und zur Wahrheit gehört dazu, dass einige das besser machen werden und andere werden es schlechter machen. Das ist aber dann ein ganz normaler, positiv zu bewertender darwinistischer Prozess. So, und ich freue mich darauf. Ne? Also da sehe ich das große Potenzial für uns und da müssen wir uns auch drauf konzentrieren. Also das, jetzt ernsthaft, das ist die Story, die uns aus diesem Morast wieder befreit, die uns entfesseln kann. Das ist der Weg raus aus der ganzen Scheiße.
Jetzt hast du gerade gesagt, dass was wirklich fehlt, ist das Machen. Unterstreiche ich auch dreimal. Aber was fehlt denn eigentlich noch? Weil ich glaube, es ist kein Verständnisproblem mehr, dass die Welt um sich herum sich verändert auf allen Dimensionen. Und also was fehlt noch, außer das einfach zu machen? Also
ja, also ich glaube, also da die kurze Antwort ist, dass ich da jetzt drei Zutaten sehe, die notwendig sind. Also die erste Zutat ist es, dass wir politisch die Rahmenbedingungen natürlich so setzen, dass die Wirtschaft entfesselt wird und dass man den Unternehmern und den Unternehmen in Deutschland nicht den Hals zudrückt und sie erstickt in Bürokratie und in den hohen Kosten, die wir uns selber auferlegt haben. Das ist natürlich strukturell auch ein bisschen bedingt, das wird dauern, aber ja klar müssen wir jetzt politisch darauf reagieren und die wirtschaftlichen Kräfte, die wir haben, entfesseln. Also there is no other way.
Ja.
Das zweite ist, wir müssen die Gesellschaft dabei mitnehmen. Wir müssen den Menschen im Land erklären, warum das notwendig ist und wieso es wichtig ist, dass wir eine starke Wirtschaft haben, dass wir starken Mittelstand haben, starke Startups, starke Großindustrie. Es ist notwendig, dass wir das erklären und den Menschen auch so ein bisschen unsere Geschichte wieder beibringen an der Stelle und sagen, der Grund, dass es uns grundsätzlich sehr, sehr lange sehr gut gegangen ist und dieses Generationenversprechen, dass es den eigenen Kindern mal besser gehen wird als einem selbst, das ist die soziale Marktwirtschaft, aber da ist eben auch Marktwirtschaft mit drin. Ja, so das gehört dann auch dazu. Und der dritte Punkt, ja natürlich müssen wir uns aus der Privatwirtschaft dann auch an die eigene Nase fassen und sagen, wenn wir jetzt schon die Rahmenbedingungen angepasst haben und wenn wir die Gesellschaft auf dem Weg mitgenommen haben und da verbindende Elemente aufgebaut haben, dann müssen wir auch machen. Dann müssen auch wir aus der Privatwirtschaft diesen Weg mitgehen und vorangehen und Vorbilder sein und dabei helfen, diese dramatische wirtschaftliche Situation wieder ins Bessere umzuwandeln. Das hat auch mit uns zu tun.
Und jetzt der dritte Punkt ist ja insbesondere für die Unternehmer, die zuhören, total relevant. Du kommst immer von der anderen Seite, aber hast du Empfehlungen, Ideen, was Familienunternehmen machen könnten?
Ja, also ich nehme momentan, also um mal zwei ganz aktuelle und in meinen Augen ganz tolle Beispiele hervorzuheben. Und ich kann sogar, das kann ich sogar noch ausweiten. Also ganz aktuell finde ich es großartig, wie zum Beispiel ein Martin Herrenknecht sich in die Medien stellt und auch mal draufhaut und genau sagt, was er denkt, was momentan falsch läuft. Ich bin ein großer Bewunderer von der Nicola Leibinger-Kammüller und die hat kürzlich im Handelsblatt ein fantastisches Interview im Handelsblatt gegeben, wo sie den Standort auch seziert hat. Sehr, sehr intelligent und auch hart in der Analyse. Also fantastisch. Ich nehme den Jan-Hendrik Goldbeck als jemanden wahr, der immer wieder seine Stimme erhebt, um auf den Standort hinzuweisen, was zu tun ist. Christoph Werner von DM, ein ganz, ganz toller Unternehmer, der auch in meinen Augen immer die Debatte nicht scheut. Also wenn du mich fragst, was kann man machen? Ich glaube tatsächlich, geht nach vorne, versteckt euch nicht, macht den Mund auf. Wir müssen jetzt alle zusammen da rein. Ne? Ich versuche es ja auch an jeder Stelle und das ist nicht immer nett. Und wenn man duschen geht, dann wird man auch nass. Ja, das gehört auch dazu. Aber wir haben gar keine andere Wahl, als uns jetzt da auf die Hinterbeine zu stellen und aus der Privatwirtschaft heraus auch den Finger in die Wunde zu legen. Und dann der zweite Punkt ist der, wissentlich, dass die deutsche Industrie momentan keine einfache Zeit hat, dass wir trotzdem in den auch finanziellen Rahmenbedingungen, die einzelnen Firmen haben, darauf umschwenken und sagen, wir müssen jetzt für die Zukunft vorsorgen, wir müssen jetzt investieren. Also diese beiden Dinge, ne? Haltung zeigen, aufstehen, gemeinsam auf die Politik zugehen und sagen, es muss jetzt wirklich eine Veränderung geben und gleichzeitig dann aber auch im eigenen Betrieb diese Veränderungen vorzuleben und auch mit den meinetwegen begrenzten Mitteln, die da sind, das so gut es geht mitzugestalten. Ich glaube, das sind die zwei ganz notwendigen Maßnahmen, die heute jeder einzelne Familienunternehmer, jeder einzelne Mittelständler, jeder einzelne Großindustrielle ergreifen kann.
Und du sprichst ja viel mit Startups und siehst auch viele Familienunternehmen oder Industrieunternehmen. Was findest du, können Familienunternehmen von Startups lernen, wenn es um das Thema zum Beispiel Kultur geht?
Also Risiko, Geschwindigkeit und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch eine Aggressivität, die uns eventuell abhanden gekommen ist. Ich habe manchmal den Eindruck, wir sind doch in vielen Situationen viel zu lieb. Wenn ich dann so amerikanische Startups, chinesische Startups, die internationalen Kollegen mir so anschaue, die sind aggressiver als wir. Und also insofern kurz und knackig.
Aggressiver im Sinne von?
Bei Verhandlungen, bei der Art und Weise, wie man einen Deal macht, bei der Art und Weise, wie man Finanzierungsrunden closed. Also ich habe einfach das Gefühl, wir sind da manchmal ein bisschen zu brav. So. Und also kurz und knackig, schnell sein, Risiko eingehen und auch ruhig ein bisschen aggressiver werden.
Und umgekehrt, was können Startups von Familienunternehmen lernen?
Skalierung, Haltung, die langfristigen Perspektiven auf einen Standort zu entwickeln und auch wie man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnimmt. Also einfach wie ein Wertefundament funktioniert. Und ich glaube, da ist ja auch die Magie, wenn wir es schaffen, dass wir die Startup-Gründerinnen und Gründer von heute in die Familienunternehmerinnen und Unternehmer von morgen verwandeln. Und ich glaube, dass dieses Wertekorsett, das wir uns Gott sei Dank gegeben haben, ja dazu führt, dass diese soziale Marktwirtschaft auch ein Erfolgsmodell weltweit gewesen ist. Und da müssen wir halt hin.
Die Familienunternehmen, wie könnten die euch eigentlich als Investoren unterstützen?
Also arbeitet mit Startups zusammen, ja. Arbeitet mit den Startups zusammen. Gebt ihnen die Möglichkeit, Piloten auszuprobieren. Stellt ihnen Ansprechpartner zur Seite. Investiert in Venture Capital Fonds. Inkubiert eure eigenen Firmen. Gebt euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der Forschungs- und Entwicklungsabteilung die Möglichkeit, Sachen auszuprobieren und Innovationen zu entwickeln. Und ja, geht auf die Politik zu und macht den Politikerinnen und Politikern klar, dass wir Wachstum brauchen und dass wir Innovationen brauchen und dass wir sicherstellen müssen, dass es unseren Standort auch in 10 Jahren noch gibt und der im allerbesten Fall stärker ist als heute.
Du hast jetzt schon viele unbequeme Wahrheiten ausgespeichert in dem Gespräch oder einige, aber ich habe auch das Gefühl, dass du sehr viel Zuversicht und auch Zukunftslust hast. Wenn du dann morgens unter der Dusche stehst, die dich trotzdem auch nass macht, aber was lässt dich optimistisch in die Zukunft blicken?
Ja, tolle Frage. Nvidia, 1993 gegründet, 33 Jahre altes Unternehmen, Bewertung 5 Billionen Euro. Das ist 2,5 mal so viel wie der deutsche DAX.
Wahnsinn.
Innerhalb einer Generation. Anthropic, 6 Jahre alte Firma, 1 Billion Euro Bewertung. Wahrscheinlich zum Ende dieses Jahrzehnts ein Vielfaches davon. 1 Billion, das ist die Hälfte vom DAX. Innerhalb von 6 Jahren. Mhm. Was will ich damit sagen? Und deswegen bin ich ja auch so klar oder versuche zumindest so klar über diese Themen zu sprechen. Wir können das auch. Es gibt keinen Grund, warum wir das nicht auch hinkriegen sollten. Und jetzt lass uns doch mal 5, 6, 7 Anthropics irgendwie produzieren. Dann haben wir 3, 4 Mal vielleicht den DAX irgendwie an Wert geschaffen. Das heißt also, der Wohlstand, der momentan auf der Welt verteilt wird, der kann auch hier wieder landen und zwar viel schneller, als der ein oder andere vielleicht glaubt. Also wenn du dir jetzt vorstellst, wie ich morgen unter den Fonds unter der Dusche stehe, dann sind das meine Gedanken. Ja, also bei all der, ich meine, du merkst ja auch, und wir haben ja auch immer mal wieder jenseits des Podcasts miteinander Kontakt. Ich bin frustriert, ich bin auch sauer. Ich möchte auch dieser Wut, die ich in mir habe, die brennt, ja, der will ich ja Raum geben und auch sagen, so Leute, so geht es nicht weiter und wir müssen was verändern. Aber da muss ja das konstruktive Aber dann auch dahinter stehen. Und mein konstruktives Aber ist, ich kann mich daran beruhigen, dass ich auf der Welt Beispiele sehe, wie das sehr schnell auch umkehrbar ist. Also ich möchte mich mit dem Gedanken nicht abfinden, dass wir jetzt hier so stuck sind in der Situation, wie sie ist, und wir keinen Weg daraus finden über die nächsten 20 Jahre. Das glaube ich einfach nicht.
Ja, wir hatten ja dieses Bild herausgearbeitet der Verschmelzung der neuen Industrie und der alten Industrie und dass daraus dann wiederum was Neues entstehen kann. Nvidia und Anthropics sind ja eher Sachen, die neu entstanden sind auf der grünen Wiese. Siehst du andere Regionen, also zum Beispiel USA und China, wo es so eine Zusammenspiel von Industrie und Startup-Welt, um was Neues zu gestalten, schon gibt? Oder ist das wirklich unique für uns?
Du, also ich meine, guck dir mal an, wie einzelne chinesische OEMs die deutsche Automobilindustrie ausgedribbelt haben. Das ist ja unfassbar. Mhm. Vor 25 Jahren haben wir über die Chinesen gelacht, weil die mit ihren Fotoapparaten über deutsche Messen gelaufen sind und unsere Produkte fotografiert haben. Und heute fahren die im wahrsten Sinne des Wortes links an uns vorbei.
Also, aber meistens auch auf der grünen Wiese entstanden, die.
Ja, das war ja mein Beispiel von vorhin, dass das oft auch erste Gründergeneration ist. Aber es gibt für mich, also intellektuell, überhaupt keinen Grund, warum das jetzt irgendwie ein Hemmnis sein sollte, dass wir schon Substanz haben. Im Gegenteil. Ist doch ein Riesenvorteil. Wir müssen es halt nur richtig machen. Mhm. Ja? Und die notwendigen und auch harten Entscheidungen treffen. Aber wenn man sich jetzt überlegt, kann ich auf einer Grünwiese eine neue Fabrik bauen? Das kann Vorteile haben, es kann aber auch Vorteile haben, wenn auf dieser grünen Wiese bereits eine Fabrik steht, dann muss ich das nämlich nicht mehr machen, dann kann ich einfach gucken, was in der Fabrik stattfindet. Also das hat Vorteile und Nachteile ganz sicher, aber zur Wahrheit gehört eben auch dazu, dass die Substanz, die wir haben, kein Hemmnis ist, sondern eher ein Enabler.
Wir kommen jetzt langsam zu den letzten 3 Fragen. Die erste Frage wäre, hast du Empfehlungen für die Hörer und Hörerinnen zur weiteren Vertiefung vor diesem Thema? Hast du irgendwelche Bücher, Podcasts, die du dir regelmäßig anhörst, wo du sagst, hey, wenn man sich da tiefer mit beschäftigen möchte, hört euch das an?
Ja, ladet mich ein, ich komme vorbei.
Okay, das ist eine gute Einladung. Du wirst wahrscheinlich jetzt viele E-Mails bekommen.
Ja, ich bin, also gar nicht, das ist gar nicht ironisch gemeint. Ich bin tatsächlich momentan echt viel im Land unterwegs. Ne?
Und du bist viel unterwegs.
Ich bin sehr viel unterwegs und vor allem eben außerhalb der großen Hubs. Ne? Also das kürzlich mal geschrieben, aber von irgendwie Lingen im Emsland bis nach Ditzingen, Winnenden, Sindelfingen, Zuffenhausen, Kirchhamn-Schöring, also Gütersloh, also ich war gestern in Heilbronn. Ich finde es, also ich suche diese Gespräche, ich will die Leute ja auch in diese Gespräche vertiefen und gemeinsam dann einen Weg raus entwickeln. So, das ist, also deswegen, das ist gar nicht, sollen Sie sich bei Tobias melden und der wird das weiterleiten.
Wir können dich immer gut ins Handgepäck mitnehmen, wenn wir unterwegs sind.
Ja, los geht's.
Welche Technologiefelder, Startup-Hype-Themen sollten Menschen jetzt nicht nur aus Familienunternehmen aktuell auf dem Schirm haben?
Ja, also ich gucke mir 3 übergeordnete Sektoren an. Robotics, AI und Energy. Das sind die 3 großen Felder. Und aus diesen 3 großen Feldern leitet sich in meinen Augen das gesamte Transformationsgeschehen Europas ab. Du kannst da dann Industrien drunter packen, kannst sagen, wir reden über Dual Use, wir reden über Humanoide, wir reden über Infrastruktur, Data Center, whatever. Ja, da fällt alles drunter. Mhm. Und ich verbringe meine Zeit komplett in diesen 3 Sektoren, Robotics, AI und Energy, weil ich glaube, diese strukturellen Herausforderungen, die wir vor uns haben, also demografischer Wandel, das werden wir nicht mehr eingefangen bekommen, und die Netzlast, das Energiesystem, wie wir es entwickelt haben, kann eigentlich den Transformationsphasen aktuell nicht standhalten mit dem Grid, wie es ist. Das heißt also, da wird zwangsläufig eine Sehnsucht und ein Wachstumsschmerz entstehen müssen in den nächsten 10, 15 Jahren. Es geht nicht anders. Also da kommt unser System physikalisch an seine Grenzen und deswegen wird das passieren. Ne? Und deswegen verbringe ich meine Zeit da drauf.
Letzte Frage. Welchen Familienunternehmer oder Unternehmerin sollten wir unbedingt mal in den Podcast einladen?
Ja gut, das ist jetzt ein bisschen unfair deshalb, weil ich ein unglaublich großer Fan von Max bin.
Max Wiesmann.
Von Max Wiesmann. Max ist in meinen Augen in vielerlei Hinsicht ein Aushängeschild, ein großes Vorbild, auch für mich selber. Der war ja aber bestimmt schon mal hier.
Er war schon hier, ja.
Ja, deswegen glaube ich, ist das eher eine Doppelung jetzt. Also ich weiß nicht, hattet ihr die Nicola Leibinger-Kammler schon mal hier?
Die hatten wir tatsächlich noch nicht da. Die anderen genannt hattest, hatten wir schon im Podcast.
Also Frau Leibinger-Kammüller mal zu einem Gespräch einzuladen, das stelle ich mir sehr, sehr, sehr spannend vor. Also ich, wie ein kleiner Junge Comics liest, lese ich ihre Interviews. Ich finde die Frau einfach herausragend. Die ist spitzenmäßig und die intellektuelle Tiefe, gleichzeitig die intellektuelle Härte auch, die wünsche ich mir von ganz vielen anderen auch. Und deswegen glaube ich, dass Frau Leibinger-Kammüller eine fantastische zukünftige Person für den Podcast wäre.
Dann werden wir sie mal anfragen, wenn sie kommen würde. Welche Frage sollten wir ihr stellen?
Wie kriegen wir dieses Joint Venture, das Trumpf mit Zeiss und ASML gemacht hat, als Blaupause in die deutsche Industrie, in den deutschen Mittelstand? Weil das ist ein fantastisches Beispiel. Da war ganz viel Mut dabei. Das funktioniert jetzt aber. Und das ist ein Zukunftsfeld. Da hat also ein deutsches Familienunternehmen eine partnerschaftliche Allianz aufgebaut, die Zukunft prägt. Mhm. Und das finde ich einfach nur bemerkenswert, beeindruckend.
Vielen Dank, lieber Christian, für dieses Gespräch und dafür, dass du die Brücken baust zwischen den verschiedenen Welten. Wir haben mit den drei Personen an der Espresso-Bar begonnen, der Gründerin, der Familienunternehmerin und der Investorin. Und ich finde, du verkörperst das, was wir in Deutschland brauchen, mehr Aufbruchstimmung und auch Mut, Sachen zu machen.
Danke, Tobias, dass ich dabei sein durfte. Hat mir viel Spaß gemacht.
Danke dir.